Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute endlich mal wieder mit einer Interview-Folge. Und zwar haben wir zu Gast den Kolja Pusch, der Fußballprofi ist und Immobilieninvestor und ganz, ganz spannende Themen im Bereich Neubau für uns mitgebracht hat. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir heute eine tolle Folge mit dir aufnehmen dürfen und dich mal so ein bisschen interviewen können zu dem Thema Profisport, aber auch zu dem Thema Immobilien und Investments und wie man das Ganze übereinander bringen kann. Und deswegen erstmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Marc, herzlichen Dank für die Einladung. Gerne.
Sehr, sehr gerne. Also vielleicht kannst du für die Zuschauer, die so wie ich nicht ganz so firm sind im Fußballbereich, mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist und was du so in der Vergangenheit gemacht hast.
Ja, also Profisportler, klar, aber im Fußballbereich habe ich zweite und dritte Liga gespielt, deswegen ist mein Name da nicht besonders bekannt, aber eben jetzt seit knapp 12 Jahren Fußballprofi und habe relativ früh für mich, ich sag mal, so das Thema gehabt, schaffe ich es in die Bundesliga oder nicht. Erst da macht das dann wirklich Spaß, sag ich mal, finanziell, wo wir auch gleich drauf kommen. Und ansonsten bin ich gebürtiger Wuppertaler hier aus der Region.
Wie alt bist du jetzt gerade?
Ich bin jetzt 30 Jahre alt und wohne in Düsseldorf jetzt, habe eine Familie, habe eine kleine Tochter und bin einfach sehr motiviert, auch als Unternehmer. Und freue mich heute davon ein bisschen zu erzählen.
Wie lange bist du denn, oder wann hast das angefangen mit dem Fußball? Wann ging es da los? In welchem Alter?
Also Fußballprofi, ich sag mal, den Weg kann man so mit 15, 16, 17, muss man da auch nicht Gas geben. Aber den Step in den Profibereich 18, 19, 20, 21. Und dann ist man entweder top, top, top oder eben, ja, man kann ein bisschen was verdienen. Aber es ist nicht so, dass du dann mit 35 nicht mehr arbeiten muss. Und in dem Step fing es halt bei mir an zu überlegen, okay, was mache ich mit meinem Geld? Wie investiere ich mein Geld für mich privat, sodass ich in 10, 12, 15 Jahren finanziell frei bin? Und ich war sehr ehrgeizig, war sehr motiviert, habe mich viel informiert, habe natürlich auch große Hilfe durch meinen familiären Background. Mein Vater ist Bauingenieur und wir haben ein Bauunternehmen, die Firma Bauwerk seit 1956, da kommen wir gleich noch drauf. Hat mein Großvater großgezogen und habe ich natürlich Know-how aus dem Immobilienbereich schon früh mitbekommen. Meine Cousinen sind Architektin, der Bruder von meinem Vater ist Architekt. Also wir haben super Know-how-Base, sage ich mal.
Also schon immer irgendwie im familiären Bereich mit Immobilien zu tun gehabt, aber trotzdem war ja der Sport dabei. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich kenne das aus dem Eishockey-Bereich zum Beispiel, wenn man jetzt Profisportler werden möchte, dann hat das ja auch was mit Zeiteinsatz zu tun, ne? Also ich glaube, für den Zuhörer, der das noch nicht so kennt, der Zeiteinsatz ist ja nicht, dass das nebenbei als Hobby gelaufen ist, sondern als Vollzeitjob wahrscheinlich, ne? Also 5 Tage die Woche mindestens Training, gehe ich jetzt mal von aus, oder korrigiere mich gerne, wenn es noch mehr war.
Genau, es ist ein Fulltime-Job, bisschen gestreckt auf 7 Tage, weil du am Wochenende viel unterwegs bist auch. Unter der Woche, sage ich mal, ein Halbtagswochenende, dann nochmal halbtags oder ein bisschen mehr durch Auswärtsfahrten. Aber eben zum Beispiel Auswärtsfahrt von Regensburg nach Kiel, 8 Stunden im Bus. Was machst du? Spielst du PlayStation? Trinkst du einen Kaffee? Quatschst du irgendwelchen Blödsinn? Oder informierst du dich, wie kann ich erfolgreich werden mit Immobilien? Und da war für mich schnell klar, ich lese Bücher über Mindset, ich lese Bücher über finanzielle Freiheit und habe dann eben für mich auch entschieden, ich gehe in den Immobilienbereich. Ich habe mich auch sehr stark für Aktien und für Kryptowährungen zum Beispiel interessiert. Aber wenn man das Thema Eigenkapitalrendite und Fremdkapitalrendite einmal richtig versteht, die Inflation über Jahre gegenrechnet gegen deine Kreditschuld, dann muss man einfach, für mich ganz klar, muss man auf Immobilien gehen. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt nur einen Plan und der heißt Immobilien, Vollgas da rein.
Cool, aber die Initialzündung quasi, die dahinter gesteckt hat, kam so ein bisschen aus dem familiären Bereich oder durch deine Weiterbildung in dem Bereich, dass du da angefangen hast, Bücher zu lesen, dich zu informieren und so?
Ja, schon auch schon von mir selbst, aber der Booster war quasi, dass ich dann eben auch einen Background habe, wo ich dann eben alle Fragen oder alle Themen, Netzwerk, bautechnische Fragen, Sachen, die einen, sag ich mal, so ein bisschen auch, ich sag mal, Ängste zu investieren haben könnten, die wurden mir eben genommen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wenn was ist, ich habe jemanden, der mir hilft, dem ich vertrauen kann. Hab dann alles aufgesogen, alles, ich kann mich an alles erinnern, was mein Vater mir beigebracht hat, viel zusammen gemacht und wenn ich dann eben auf dem Platz stand, war auch jemand da, der mich dann unterstützt hat. Das war schon sehr wichtig, gerade in der Anfangszeit und da bin ich auch sehr dankbar für, aber initial ist eben für mich das Thema Fremdkapitalhebel, Eigenkapitalrendite. Das hast du bei Immobilien eben und deswegen Vermögensaufbau, langfristig Immobilien.
Ja, die sollten auf jeden Fall mit dabei sein. Ne? Also man kann das andere als Beimischung dazu haben. Ist auch meine persönliche Einstellung. Aber die Immobilien haben halt den größten Hebel aufgrund des Fremdkapitals. Ne? Wo waren denn für dich die ersten Berührungspunkte mit Immobilien? Also habt ihr selber in der Mietwohnung, im Eigentum oder in einem vermieteten Mehrfamilienhaus gewohnt? Also wo waren deine ersten Berührungspunkte mit einer Immobilie?
Meine Eltern haben ein Eigenheim. Da habe ich gewohnt. Ich selber habe zur Miete gewohnt und ja, man kann so sagen, ich hatte so knapp 2,5, man hat so ein paar Prämien immer beim Fußball, 2,5, 3 netto im Monat. Das war so meine Base und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist, wenn ich das 10 Jahre, diesen Schnitt habe, vielleicht mal 3,5, je nachdem wie es läuft, kannst du auch mehr verdienen im Fußball, klar. Wenn du das auf 10 Jahre, 12 Jahre im Schnitt hast, toi toi toi, du bleibst gesund, wie stehst du dann da, wenn du irgendwann kein Einkommen mehr hast? Und da habe ich mir über einen ganz klaren Plan überlegt und mein Ziel war es von Anfang an, da war ich 19, ich suche mir ein Mehrfamilienhaus, finanziere das, so hoch es geht, was halt die Bank sagt, was möglich ist, und vermiete das und baue mir dadurch Cashflow auf, entwickle die Mieten, saniere vielleicht eine Wohnung, steigere die Miete und mit dem Cashflow kaufe ich das nächste Haus, perspektivisch. Das war der Plan. Und da habe ich gesagt, okay, Fixkosten so gering wie möglich und den Rest investieren in Immobilien. Vollgas rein. Und dann halt eben, keine Ahnung, 400 Euro Miete, kleines Auto.
Perfekt.
So ist der Start gewesen.
Konntest du viel Geld zur Seite legen sozusagen, weil deine Fixkosten niedrig waren und hast dann mit 19 angefangen, das erste Mehrfamilienhaus gekauft? Oder?
Genau, hier in Wuppertal, Wichlinghausen, habe ich damals für 275.000 Euro 424 Quadratmeter Wohnfläche, 8 Wohneinheiten gekauft. Total Chaos in dem Haus. und habe quasi den Vermietungsprozess, den Ankaufsprozess, den Finanzierungsprozess, den Entwicklungsprozess komplett selbst geplant und begleitet natürlich durch meinen Familienhintergrund. Und ja, das ist gut gelaufen, kann ich nur sagen. Und dann Stück für Stück habe ich halt weiter investiert. Inzwischen habe ich ja so knapp 70 Wohnungen im Privatbesitz. Habe dann aber sukzessive eben auch mich verbessert, professionelle Strukturen aufgebaut, vermögensverwaltende Immobilien GmbHs, steueroptimiert gedacht. Und inzwischen in meiner Unternehmensgruppe sind 9 Immobilienfirmen und wir machen jetzt nicht nur Vermietung, so wie ich gestartet bin, sondern eben auch Projektentwicklung, Neubau. Aber da können wir gerne gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Also ich liebe solche inspirierenden Erfolgsstorys eigentlich, weil, also was ich ganz cool finde, ist, du hast gerade gesagt, mit 19 Jahren 2,5-3.000 Euro netto gestartet quasi. Das ist ja auch etwas, wenn man jetzt hier bei uns im Footer liest, ja, Fußballprofi, 2,5-3.000 Euro netto ist ja zum Glück jetzt nicht das extrem hohe Gehalt, wo man jetzt sagt, ah, das kann ich als Normalo niemals erreichen oder, ne, also ich glaube, die Einkommensverhältnisse sind so, dass das jetzt nicht unrealistisch hoch ist und du hast es geschafft, damit im Prinzip zu starten, deine erste Immobilie zu kaufen. Was mich jetzt interessieren würde nochmal, wenn wir nämlich an dem Punkt zurückgehen, weil, also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, merke ich immer, dass gerade dieser Einstieg in den Immobilienbereich für die meisten Personen so der schwierigste Punkt irgendwie ist. Deswegen frage ich immer ganz gerne, wenn man mit erfolgreichen Leuten zusammensitzt, wie diese Phase bei einem selbst verlaufen ist. Ich kann mich an mich noch erinnern, welche Herausforderungen und Hürden ich da so vor der Brust hatte, aber mich würde natürlich interessieren, jetzt bist du 19 Jahre alt, bist im Fußball unterwegs, hast gutes Geld verdient. Ich weiß, im Eishockey hat man immer befristete Arbeitsverträge. Ich weiß nicht, wie das im Fußball ist. Jetzt gehst du zu einer Bank und sagst, ich möchte gerne vollfinanzieren. Ich habe ein bisschen Eigenkapital mit dabei. Gebt ihr mir das Geld. Wie waren da die Gespräche für dich?
Ja, exakt. Sehr schwierig. War sehr kompliziert. Der Verkäuferkontakt kam aus einem privaten Netzwerk. Deswegen hatte ich Zeit, sage ich mal. Weil,
okay.
Weil damals war ich nicht so aufgestellt, dass ich in 2 Wochen zum Notar gehen kann.
Mhm.
Das muss man oder musste man letztes Jahr auf jeden Fall gewährleisten. Jetzt, wo die Zinsen gestiegen sind, haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit.
Das stimmt, ja.
Aber die Struktur habe ich jetzt gebaut. Damals hat sowas dann mal 4 Monate oder 5 Monate, glaub ich, gedauert. Und es war eben so, die Bank hat gesagt, du hast noch 1 Jahr Vertrag. Danach ist nichts mehr da.
Also auch befristete Verträge im
genau,
Fußball?
Genau, befristete okay. Verträge, manchmal 1, 2, 3, 4 Jahre, aber ich hatte eben noch 1 Jahr Vertrag.
Mhm.
Deswegen haben die erstmal gesagt, ja, du bist nicht finanzierbar. Schon mal gar nicht 100%. Dann geht es halt im Leben meiner Meinung nach darum, klar, du kannst Know-how aufbauen, aber es geht auch um Mindset. Es geht darum, sag mal, das Gesetz der Anziehung. Du musst eine sehr starke Energie haben in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein. Du musst es wollen.
Mhm.
Wenn du es willst, ergeben sich Situationen und du schaffst einen Weg, das hinzubekommen. Ich hatte damals schon aus der Jugend schon ein bisschen Geld gespart. Das waren knapp 80.000 Euro, die ich immer wohl behütet habe. Und die Bank hat mir gesagt, okay, wir finanzieren dir auf diese 275.000, finanzieren wir dir 180.000, hatte ich hinten raus, dann den Rest, sag ich mal. Knapp 90.000 finanziert mir die Bank, haben sie hinterher gesagt, bezogen auf den Ertragswert und auf die Mieteinnahmen. Ne?
Okay.
Das trägt sich, das passt.
Mhm.
Den Rest musst du dir organisieren. Ja, wie machst du das?
Also mehr Eigenkapital mit reinbringen.
Du musst Eigenkapital bringen. Und für mich war dann klar, ich muss jemanden überzeugen, der mir quasi ein Darlehen gibt, was erstmal mein Eigenkapital in Bezug auf die Bank ist. Jetzt für andere, ich sag mal Zuhörer, man muss ja nicht direkt mit einem Mehrfamilienhaus starten, sondern du kannst dasselbe in Grün für eine 30.000 Euro Wohnung machen.
Mhm.
Dann brauchst du eben 10.000 Euro EK und das kann man sich besorgen, wenn man 2 Wochen auf dem Oktoberfest Kellner geht. Ne? Also zum Beispiel. Ist hart, aber muss man einmal durch. Und dann hat man einen Start, sag ich mal. Ne? Ich hatte eben das Ziel, direkt ein bisschen größer zu starten und habe dann in meinem Umfeld Leute versucht zu überzeugen von meiner Vision.
Mhm.
Stück für Stück habe ich eben dann 180.000 Euro EK, was eigentlich dann kein EK war, nur ein Teil, habe ich aufgebracht.
Also mit 19 Jahren, du hast noch keine einzige Immobilie gehabt, bist du auf die Suche gegangen nach einem Kapitalgeber, der dir das Vertrauen schenkt und sagt, okay, ich glaube, dass du das hinkriegen kannst. Und derjenige hat dir dann 180.000 Euro Darlehen gegeben, als Privatdarlehen
genau,
quasi.
Genau, 80 hatte ich selber. Aber
ach so, den die 100.000 dann.
Die 100.000. Habe ich dann einen anderen Darlehensgeber bekommen, was ich dann auch ordentlich verzinst habe, aber eben auch, ich hätte glaube ich nach 5 Jahren habe ich diese 100.000 auch wieder zurückgezahlt gehabt.
Wow.
Das war mir sehr wichtig und das war mein Start. Ne? Das war gewisses Risiko, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich war voll überzeugt von dem, was ich tue, voller Energie. Und ich habe mir halt immer gesagt, wenn es schief geht, muss ich halt für diese 100.000 Euro arbeiten gehen und 10-mal zum Oktoberfest 2 Wochen
zum Kellnern gehen.
Zum Beispiel. Und das war es mir wert.
Wie war denn das Gefühl für dich, als die Bank dir gegenüber saß und das erste Mal Nein gesagt hat? Hast du da an dir gezweifelt oder war sofort dieser, ich sag mal, vielleicht sogar auch sportliche Ehrgeiz in dir, dass du dir gedacht hast, okay, ein Nein ist kein Problem, ich mach direkt weiter?
Ja, war schon, ich sag mal so, ich war nicht überrascht, weil ich wusste, dass es schwer werden würde. Weil ich auch mich informiert habe, gelesen und viele, da gab es auch schon YouTube, da gab es auch schon Immocation, da gab es Jakob Mehren, der da seine Story damals so ein bisschen auch erzählt hat. Und deswegen war ich so ein bisschen vorbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel sein wird, also dass ich so einen großen Hebel haben muss. Aber ich habe gedacht, okay, da muss ich dieses Problem lösen. Und dieses Mindset, sag ich mal, muss man immer haben. Es wird immer Probleme geben. Es wird immer mal ein Mieter nicht zahlen. Es wird immer mal eine Heizung am 5. Oktober ausfallen. Es wird immer auch mal Themen geben, die man dann lösen muss. Und da muss man halt einfach Energie haben, kreativ sein, Bock haben, Dinge zu lösen. Und dann wird man als Unternehmer erfolgreich. Ich denke, auch in anderen Branchen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser Ehrgeiz ist gar nicht so fehl am Platz und man darf sich, glaube ich, wie immer im Leben von einzelnen Rückschlägen nicht K.O. schlagen lassen, sondern immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. So ein platter Spruch, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Und ich finde das interessant, du hast also intuitiv eine Sache richtig gemacht, die ich damals falsch gemacht habe. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt, dass mir ein sehr, sehr lukrativer Deal durch die Lappen gegangen ist, weil ich dort noch mit dem Mindset unterwegs war. Da habe ich ein großes Mehrfamilienhaus hier in Hagen angeboten bekommen und mir fehlten damals 75.000 Euro. Und die Bank war mit mir dort und die Bank hat gesagt, nee, wir brauchen mehr Eigenkapital. Und ich habe gesagt, ach Mist, schade, habe ich den Deal nicht bekommen. Und das war ein wirklich sehr, sehr lukrativer Deal, wo ich mich heute noch darüber ärgere, dass ich nicht weiter gekämpft habe in dem Moment. Aber da war genau das, was du intuitiv richtig gemacht hast, bei mir noch nicht vorhanden. Ich habe gedacht, die große Bank hat mir Nein gesagt, also habe ich keine Chance, das Objekt zu finanzieren, muss ich halt warten und beim nächsten Mal wieder zuschlagen sozusagen. Ich habe aber nicht den Ehrgeiz in dem Moment gehabt oder ja das fehlende Wissen einfach, dass ich in dem Moment weitergemacht habe. Also nur weil die eine Bank Nein sagt oder auch vielleicht 10 Banken Nein sagen, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine anderen Wege gibt, an Geld zu kommen. Und das hast du intuitiv richtig gemacht. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt für Leute, die da draußen sind. Es gibt nicht immer nur einen Weg, sondern es gibt ganz, ganz viele Wege, die zum Ziel führen. Und nur weil ein Weg gerade für mich nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass alle Wege nicht funktionieren.
Absolut.
Okay, jetzt hast du dieses Mehrfamilienhaus gekauft und du musstest auch wahrscheinlich sofort in die Entwicklung gehen, vermute ich mal. Ne? Also das heißt, das Objekt nach vorne bringen, dass es die Mieterträge gesteigert hat. Was waren da so deine größten Herausforderungen?
Wer den Markt in Wuppertal kennt, der weiß, Wichlinghausen ist nicht der einfachste Mietmarkt. Trotzdem sehr lukrativ, wenn man günstig einkauft und trotzdem eine Lage, wo ich sage, super, weil bezahlbarer Wohnraum ist in Deutschland sehr wichtig. Also die einfachen Leute, Jobcenter-Kunden und so weiter, da gibt es sehr viele von und in diesen Markt kann man sehr, sehr gut investieren. Also ich sage, eine 50, 60 Quadratmeter Wohnung ist immer krisenfest, wird immer drin gewohnt. Und dementsprechend sind das auch in dem Haus solche Wohnungen gewesen, 50, 60 Quadratmeter, jede Etage 2 Stück. Es gab eine große Wohnung, da hat eine Frau drin gewohnt mit, ich glaube, 4 Hunden, paar Katzen, paar Wellensittiche und sowas. Ne? Hat auch nur sporadisch mal die Miete gezahlt. Ich glaube, wegen dieser Mietpartei hat der Verkäufer auch damals gesagt, lass mich bitte in Ruhe mit diesem Haus. Deswegen war es ein guter Deal, weil er eben diese Probleme nicht lösen wollte. Ich habe gesagt, dran. Wir bearbeiten diese Mietpartei so lange, bis sie entweder keine Lust haben mehr mit uns in Kontakt zu sein oder bis sie einfach funktionieren, ne, sage ich mal. Und im Zuge, ich sag mal, gleich und gleich gesellt sich gern und ungleich und gleich trennt sich auch eben. Und das heißt, wenn du ein Haus übernimmst, musst du womöglich die Mieterstruktur ein bisschen ändern, aber wenn du Energie reinbringst und die Mieter diese Energie, also das sind keine illegalen oder so, sondern einfach nur, dass du Energie, Pflege da reinsteckst. Die Leute, die vorher da so eine Wohlfühloase hatten, wo alles Flodder und Chaos war, die werden irgendwann gehen. Das ist meine Erfahrung nach 10 Jahren. Die werden irgendwann sich nicht mehr so wohlfühlen in einem gepflegten Haus, wenn es vorher total ungepflegt und es war alles egal. Die werden irgendwann auch sehen. Das hat auch 4 Jahre gedauert. Aber dann war die Frau raus und dann, glaube ich, 105 Quadratmeter in Etage haben wir dann getrennt in 2 Wohnungen. Vorher waren, glaube ich, 5,20 Euro Mietsituationen. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, habe ich nicht im Kopf gerade. Also knapp 5 Euro. Das waren 500 Euro Kaltmiete für 100 Quadratmeter. Und wenn du es getrennt hast, hast du dann halt vom Jobcenter 319,50 Euro oder so sind es jetzt,
glaube ich. Pro Partei bekommen.
Sind halt mal 640 Euro zum Beispiel. Ne? So steigert so sukzessive die Miete, das Mietklientel, den Ertragswert der Immobilie. Und das haben wir mit dem kompletten Haus gemacht. Also keiner, der damals, als ich das Haus gekauft habe, Mieter war, ist jetzt noch Mieter. Nicht, weil ich die Leute nicht schätze, sondern weil ich einfach die Philosophie hatte, ich will ein gepflegtes, sauberes, gut in Schuss gehaltenes Haus haben. Und vorher war es eben nicht so. Und das muss man. Und das habe ich jetzt auch mit jedem Haus so gemacht. Versuche ich auch meinen Mitarbeitern in der Verwaltung so weiterzugeben. Diese Energie, diese Aura musst du haben, damit das Haus in guten Zustand kommt.
Also waren die Herausforderungen, die du da hattest, eher verwaltungstechnische Dinge und keine handwerklichen Dinge, so dass du jetzt erstmal eine Kernsanierung machen musstest irgendwo, sondern es ging eigentlich, das Haus war gut in Schuss, hatte aber verwaltungstechnische Probleme, Mieterstruktur, die angepasst werden musste, und das war so deine Hauptaufgabe da.
Genau, das war die Hauptaufgabe. Aber wenn eben jemand ausgezogen ist, haben wir es halt renoviert. Mein Vater hat das mit seinem Team oder selbst gemacht. Also um das auch nochmal zu betonen, wir sind jetzt keine riesen Baufirma, sondern ein kleiner Handwerksbetrieb. Und mein Vater war immer kein Risiko. Und ich war immer der dran. Das heißt, da hatten wir auch so ein paar Themen am Anfang. Aber wenn ich ihn jetzt frage, glaube ich, sagt er, ja, mega. Jetzt arbeitet er nur noch für unseren Bestand, für unsere Immobilien. Und damals eben auch für externe Leute, ne, an Aufträgen, ich sag mal, waren notwendig. Und das war immer so das Ziel, dass wir nur noch für uns selbst, sag ich mal, diesen eigenen ökonomischen Kreislauf auch abdecken können. Und jetzt eben auch mit Handwerkern, mit Nachunternehmern, mit alle Gewerke aus einer Hand, sowas können wir jetzt auch alles.
Also ich finde den Weg ziemlich ähnlich, wie das bei mir gelaufen ist. Tatsächlich, wenn du so erzählst, auch also diese Nebendinge, was das Mindset angeht und sowas, da finde ich mich gerade total wieder. Was mich interessieren würde, wäre, also auf der einen Seite war jetzt die Fußballkarriere da, auf der anderen Seite waren jetzt die ersten Berührungspunkte mit den Immobilien, und du hast gemerkt, okay, der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit erstmal, also dass du die Sicherheit hast, dass wenn das mal mit dem Fußball nicht mehr funktioniert, dass andere Vermögenswerte da sind, hat angefangen zu fruchten sozusagen. Also du hast gemerkt, der Weg ist der richtige. Jetzt sagst du gerade, heute sind 8 Unternehmen in deiner in deiner Unternehmensgruppe enthalten. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast im Prinzip 2 Schwerpunkte. Kannst du da einmal drauf eingehen, wie dann von dieser Situation sich diese beiden Schwerpunkte so entwickelt haben?
Gerne. Also ich habe ja nicht nur das eine Haus gekauft, sondern dann das zweite, das dritte, das vierte privat. Und wurde dann, das waren 5 Jahre, 25, 26 habe ich dann beim FC Heidenheim gespielt. Und da habe ich ein paar Jungs kennengelernt, die dann auch irgendwann mal oder jetzt auch deutlich höher Fußball spielen, und habe darüber auch wieder Kontakte gesammelt. Und die haben mich immer angesprochen, die haben gemerkt, was ich so mache, wenn ich auf der Busfahrt, E-Mails, Nebenkostenabrechnungen, was auch immer, telefoniert, Mieteingangskontrolle, was auch immer man alles so gemacht hat. Ne?
Das hast du alles nebenbei quasi auf dem Weg zu den Spielen im Bus, hast du das organisiert quasi.
Wenn ich es nicht abends nach dem Abendessen oder morgens gemacht habe oder in der Mittagspause, dann eben auch dann und eben gesucht, mit Maklern telefoniert, was Neues zu aktivieren, haben das alles mitbekommen und waren halt total interessiert, weil die hatten alle Kapital. Aber wir hatten kein Know-how, keine Infrastruktur, kein Ziel, und haben das dann so verfolgt und haben halt auch dann gesehen, ich habe mir, ja, läuft gut, haben das gesehen und haben mich dann immer angesprochen. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, ist schon viel Arbeit für mich selbst, wie kann ich das noch für jemand anderen machen? Mein Vater hat gesagt, um Gottes Willen, wir haben schon so viel zu tun, so nach dem Motto. Und dann musste ich mich halt entwickeln. Ich musste mich persönlich entwickeln zu einem Unternehmer. Wie kann ich das, ich sag mal, skalieren, eine Struktur aufbauen, dass man das eben auch anbieten kann für andere. Und da habe ich dann lange dran gearbeitet, dass man eine professionelle Struktur aufbaut mit Verwaltung. Da haben wir aktuell 5 festangestellte Mitarbeiter, die einen Bestand von über 400 Wohnungen verwalten und auch Gewerbeeinheiten mit Handwerkern, also nicht nur mein Vater und vielleicht zwei Kollegen, sondern wir haben jetzt 9 feste Handwerker, die den ganzen Bestand von Installateur, Elektriker, also ganzen Instandhaltungsthemen, ist ein Riesenapparat, muss man, wenn man irgendwann, sag ich mal, 400-500 Wohnungen verwaltet, dann ist das eben ein Thema, also sehr wichtig, habe ich am Anfang nie gedacht, sehr, sehr wichtig, Strukturen, Prozesse, aber eben die Jungs, nur mal um da zurückzukommen, haben mich gefragt, hey, kannst du das nicht auch für uns machen? Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich das aufbauen, dass ich es für die gut mache und für mich auch gut ist, weil ich will ja nicht meine Zeit verschenken. Ne?
Genau.
Und ein Hebel ist eben, wenn man in Immobilien investiert, dass man irgendwann merkt, okay, du hast Kapital, du hast Infrastruktur, du hast das Netzwerk, du hast Objekte, dann investierst du dein Kapital, aber du kriegst trotzdem ein gutes Objekt rein. Du kriegst trotzdem, du hast irgendwann die Infrastruktur, und ich denke mir, okay, aber das Objekt wäre eigentlich auch gut, aber geht nicht.
Weil dein Kapital gerade investiert ist und du aktuell keine freie Liquidität in dem Moment hast.
Du kannst es einfach nicht machen. Du kannst das nicht bedienen. Und ja, okay, dann musst du halt teilen. Du musst einen Investor reinholen, teilen, aber du kannst den Deal trotzdem machen, wenn du dir das Geld vom Investor eben holst. Und das ist sowohl Win für den Investor und Win für dich, weil du kannst den Deal machen und der Investor hat passives Immobilienportfolioaufbau, sage ich mal. Und da habe ich gesagt, okay, ich baue eine Dienstleistung auf für einen Investor, der ein Immobilienportfolio, genau wie ich es für mich privat mache, in einer professionellen Struktur, in einer vermögensverwaltenden Immobilien GmbH machen möchte. Da haben wir dann das Angebot, sage ich mal, dass man 50-50 teilt. Mhm. Der Investor gibt das Kapital, hat damit nichts zu tun, kriegt Zinsen auf sein Darlehen. Er hat die Sicherheit über die Unternehmensanteile, er hat die Sicherheit, dass die Immobilien in die GmbH gekauft werden. Also er hat, sage ich mal, eine Grundschuldbesicherung nach der Bank. Wir finanzieren mit dem Kapital, was er gibt, Immobilien, Mehrfamilienhäuser, entwickeln die Miete, kaufen das nächste Objekt. Nächste, Jahr für Jahr. Und das ist auf Strecke, auf Jahressicht, ich sag mal, sehr lukrative Möglichkeit. Und für mich eben cool, weil ich ohne Kapital, aber mit Energie, mit Know-how, mit Infrastruktur, mit Dienstleistung eben auch partizipiere von diesem Deal, den ich sonst nicht hätte machen können.
Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilien seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen, meldet euch einfach mal bei uns im Immo-Club an. Den Link zum Immo-Club findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meinerg.de und dann im Bereich Immobilienclub.